Grüezi!
Pro und Contra.
Neue Woche.
Neues Glück.
Es ist wieder soweit.
Und so geht's weiter.
Wie geht's weiter? Mit Fußball. Manchester United hat einen neuen Trainer, also einen Interimstrainer. Und irgendwann kommt dann eine grosse Lösung und wir haben einen Experten, der uns das alles erklärt. Der Mark Barberio muss wahrscheinlich Pause machen, nachdem er im Heroe mal ein kurzes Gebiss neu organisiert hat, am Sonntag im Match zwischen den ZSC Lions und Lausanne.
Und Joshua Kimmich muss auch Pause machen und der muss noch dafür zahlen, dass er Pause machen würde.
Das klingt mir doof. Müssen wir diskutieren?
Müssen wir.
Ade. Bis nachher.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Also legen wir los. Es sind die grossen Themen, die uns heute beschäftigen. Zum Mittag haben wir über Kryptowährungen geredet. Das ist eigentlich dein Lieblingsthema, Dino, kann man sagen.
Ja gut, ich habe mehr oder weniger zugelassen, weil ich nicht sehr gut informiert bin.
Also so wie auch wie andere.
Das Thema Währungen und monetäre Interessen mich gar nicht so interessiert, wie es vielleicht sollte.
Gefährliches Haus.
Es ist interessant gewesen, da zuzulassen.
Ah, jetzt lügt er uns ein. Das Gesicht ist so... Wer dabei war, hat gesehen, ist immer so leicht so der Kopf vorne runtergekippt und dann wieder hinten runter und dann hat man ihn wieder wecken. Ja, aber gefährliches Halbwissen, das ist das Schöne bei diesen Themen. Man kann sowieso nie alles wissen. Und dann können aber auch alle mitreden. Das ist eigentlich wie Sport.
Kann ich auch sagen.
Ja, perfekt.
Jetzt ist etwas anderes.
Jetzt ist es aber so. Wir reden über ganz viele Themen. Als erstes reden wir aber über ja, die prominenteste Trainerentlassung von der letzten Monate, muss man wahrscheinlich sagen. Schon, doch, kann man so zusammenfassen, glaube ich. Ole Gunnar Solskjaer, der in Manchester nicht mehr Trainer von United ist, sondern nach 12 Matches, 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen in der Premier League, also sehr eine durchschnittliche Bilanz, wie man kann sagen, und zuletzt eine Klatsche gegen Watford of all opponents. Er musste den Trainerstuhl räumen. Schockiert dich das?
Nein, schockiert mich nicht. Es erstaunt mich, dass es so lange gedauert hat, was aber in der Art und Weise gar nicht so erstaunlich ist, wenn man weiss, was der Mann für eine Bedeutung hat bei dem Club, vor allem als Spieler. Sehr starken, tiefen Eindruck hinterlassen hat, mit dem Goal natürlich 99 im Champions-League-Finale gegen Bayern München, vergisst man nie mehr. Und vielleicht ist ihm das auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Und schon als Türöffner hat das natürlich eine Rolle gespielt, Club-Legende. Dann wirst du natürlich immer stehst immer in einem anderen Licht. Ob sie dann wirklich etwas nützt, wenn man die Phase am Schluss noch auswalzt. Das und andere Sachen fragen wir nachher gerade.
Müssen wir jemanden fragen, der vom Fach ist.
Wo wirklich genau draus kommt bei
also was mich ja irritiert hat, ist vor allem der Zeitpunkt von der Entlassung eigentlich. So muss ich es zusammenfassen. Also man hat Nazi-Pause gehabt und dann gibt es ein Match und dann schlägt man zu. Also man hat vorher 2 Wochen gehabt, wo man einen neuen Mann oder ein neues Trainerteam, wie auch immer, eine Lösung ausgesehen hat, hat können installieren. Da hat man dummerweise gegen Tottenham gewonnen und dort irgendwo noch Galgenfrist dem Herrn Solskjaer gegeben. Durch den Sieg, wo er genialerweise den Antonio Conte eigentlich zu Tottenham gebracht hat, was ein potenzieller Kandidat für seine Nachfolge auch gewesen wäre. Also hat Nuno Espirito Santo seinen Job verloren bei den Spurs und dann der Herr Conte dort den Nachfolge antreten. Am Schluss hat es ihm nichts genützt und Man United ist jetzt irgendwie im Schmuddel. Aber eben, ich glaube, wir müssen geschwind nachfragen bei einem Mann, der sich mit dem Thema deutlich intensiver beschäftigen. Der Stefan Roth schalten wir zu.
Stefan Roth, Hockey-Experte, Fußball-Experte, Experte für alles.
Was uns interessiert.
Absolut, den fragen wir. Also Manchester United hat sich müssen vom Gunnar Ole Solskjaer trennen. Habe ich es richtig gesagt? Gunnar Ole Solskjaer.
Wahrscheinlich sagt es der Norweger ganz anders, aber es wäre auch gut, dass der Hörer versteht, was wir versuchen zu sagen. Und bei uns hat sich das so eingebürgert. Das ist wie der Shaqiri, den wir ja eigentlich auch immer falsch sagen.
Oder Vexio Lakers.
Genau, Vexio Lakers.
Ja, mögen wir nicht.
Nein, sagen wir nicht. Wir sagen Solskjaer mit einem rollenden R am Schluss.
Sehr schön.
Jetzt haben wir einen Mann vom Fach am Telefon. Genau. Stefan Roth, hörst du uns? Das muss man immer fragen, wenn so Schaltungen sind.
Ich höre euch, es ist wahr. Hallo, hallo.
Ach, fantastisch, es ist wahr.
Wunderbar. Und Stefan Roth kann man nebst dem, dass er ein Hockey- und Sportexperten ist, vor allem auch ein Fußballexperte und ein hartgesottener Manchester United-Experte. Und wird uns können Auskunft geben. Wie ist das mit dem? Man hätte ihn müssen, nicht die Leute, man hat den Eindruck gehabt, sportlich absolut nachvollziehbar. Aber ich glaube, der Typ hat schon eine besondere Bindung zu dem Club.
Aber du hast gesagt, hart gesund, er hat gesagt, weich gekocht in den letzten Monaten. Aber nein, also grundsätzlich glaube ich, es ist das zweischneidiges Schwert für jemanden, der Manchester United im Herzen trägt. Einerseits ist klar gewesen, es geht nicht mehr mit dem Mann, das ist der falsche Mann an dem Ort. Und andererseits hat man sich sehr, sehr gewünscht, dass der sympathische Herr mit grosser Vergangenheit, mit grossen Verdienst, die Kurve kratzt und Erfolg im Leben und liebsten mit dem Club hat. Das ist so das Spannungsfeld, glaube ich, so viele bewegt hat und hängen bleibt.
Also das ist eigentlich ein klassisches Problem, oder? Die Vereinslegende sozusagen, wo dann irgendein Trainer zurückkommt. Und da gibt's den Spruch, wenn du den Vertrag unterschreibst, dann unterschreibst du eigentlich auch schon deine Entlassungsurkunde mit an dem Tag. Also das kann, ich weiss nicht, es gibt ja nicht viele Beispiele, wo du als Trainer in Ruhestand gehst. Ist dann der Fan da einfach so naiv? Man wünscht sich ja das dann, oder? Das ist ja eine Lösung, wo man sich...
Es ist ein Einreden, dass ein Trainer, der vorhin in Cardiff bestenfalls mäßiger, aber wahrscheinlich richtige, wie man sagen, keinen Erfolg hat, in Mulde etwas erreicht hat, in der norwegischen Liga, und die Welt jetzt auch nicht gerade erschüttert, dass der genug gut kann sein, mit den besten Trainern von der Welt Nase an Nase zu kämpfen und Match können zu gewinnen und Titel können zu gewinnen. Das ist ein reines Wunschdenken, aber ja, man hat immer wieder ein paar Siege dazu und ja, vielleicht kann er das gleich. Aber ganz so objektiv betrachtet, ganz, wenn man einfach das Hirn braucht, dann kommt man schon zum Schluss. Also der Solskjaer ist nicht auf der Ebene von einem Klopp oder einem Guardiola. Wobei, wer ist das schon?
Ist auch ein kleiner Klitsch, muss man fairerweise sagen, oder? Als Notlösung.
Ja, das hat man nicht vergessen. Er ist als Interimslösung gekommen im Prinzip. Und dann hat er Match um Match gewonnen, hat die Heldentat vollbracht und irgendwie Paris Saint-Germain aus der Champions League rausgeputzt hat, man hat es nicht genau gewusst, wie, aber man hat es geschafft. Das war damals ein riesen Ereignis gewesen, sportlich, von Manchester United, der schon so tief gesunken ist. Und dann hat man dann für immer gehalten und von dort her ist es abgegangen. Und dann ist es die Charakteristik, die auch schon in der Spielerkarriere geprägt hat, dazu immer, wenn es quasi verloren geschienen hat. Oder? Und man glaubt, jetzt ist fertig, hat er sich nochmal gerettet, wie damals mit dem berühmten Goal im 99 gegen
Champions League-Finale Bayern. Ja.
Ist dann vorher schon der Mourinho dort gewesen, oder? Und da hat man das Gefühl gehabt, der hinterlässt wahrscheinlich technisch, taktisch, systematisch noch irgendetwas. Und, Solskjaer mit seiner Art gut angekommen bei den Spielern, die haben wahrscheinlich Freude gehabt. Und die Kombination hat dann eine Zeit lang gewirkt. Aber nachher, wo er selber hat müssen Strukturen schaffen und auf höchstem Niveau, Strukturen auch zur Verfügung stellen, den Spielern, das hat dann nicht mehr geklappt. Sehe ich das richtig oder ist das völlig verdreht?
Also ich bin nicht sicher, im letzten Fall, ob es wirklich eine rein technische Sache, wenn es eine technisch-taktische Sache war. Also ich glaube, die Grundlage, also nach dem Mourinho ist alles kaputt, eines der menschlichen Ebene, auf der Stimmungsebene. Und in diesem Bereich hat er sicher seine grössten Leistungen vollbracht. Er hat das Klima im Club massiv positiv geprägt und hergebracht. Das hat er am Schluss jetzt, wo er, es ist ja außergewöhnlich, dass ein Trainer, der gespickt wird, sich noch äußert, und alles Gute wünscht. Ich habe das aber noch mal gesagt, dass das auch eine seiner Stärken ist, das Klima, das Leistungsklima können zu schaffen, dass sich die Leute wohlfühlen. Und ich glaube, das ist auch eben der Punkt, dass er ein netter Typ ist und wahrscheinlich hat man das auch in dieser Vereinsbildung, wenn er sehr wenig Ahnung von Fußball hat, sehr geschätzt, einer, der seinen Job macht, dass seine Sache macht, nett ist, aber auch nicht die ganz grossen Forderungen stellt. Dort ist sicher auch sowohl, soll ich sagen, positiver Punkt, aber eben auch etwas, was ihm stark gegen ihn spricht.
Ist ihm die Nettigkeit, eben, das liegt er auf der Hand, oder? So wie du das sagst, dass ihm die so ein bisschen zum Verhängnis geworden sein könnte. Mir kommt dann der Ronaldo-Transfer in Sinn, wo, glaub, also wenn man der britischen Presse glauben darf, was manchmal eine gute Idee ist und manchmal auch nicht unbedingt.
Das hätte ich gesagt, aber mach noch.
Wo schon im Anflug zum Stadtrival zu City war und nachher nochmal ein Lobby-Push gekommen ist, auch bei den Vereinsoberen, bei den Cluboberen von United. Und der Ronaldo, so ums Verrecken hat man den ja nicht gebraucht, oder, um fair zu sein. Das ist ja dann auch irgendwo eine Mischung aus Marketing und wahrscheinlich auch emotionaler Geschichte, so ein bisschen der verlorene Sohn, den man dann noch einmal zurückhält. Ein defensiver Mittelfeldspieler hat wahrscheinlich mehr genützt. Muss man sich da nicht mehr wehren als richtiger Trainer, Entschuldigung.
Das Wehren ist, das kommt gerade auf das Summe kurz zum Ronaldo. Dort ist für mich nicht klar gewesen. Das war gut eingefädelt von Ronaldo und seinen Leuten mit der Gefahrenszenerie, dass der zu Manchester City gehen kann und dann regelmässig muss zuschauen, wie der Goal wieder schießt. Ich glaube, das war gut inszeniert. Es war fast nicht möglich gewesen, dieser Versuch zu widerstehen. Da wäre zu viel Druck entstanden. Man kann jetzt dann sportlich das anschauen, ob der Ronaldo schadet oder nicht. Da kann man zwei Meinungen haben. Ich sage ein paar Goal weniger. Und der Herr Solskjaer wäre schon länger nicht mehr im Amt. Oder? Ich meine, Ronaldo hat ein paar Punkte gerettet, die ein paar weniger, die es schon geholt haben in dem Moment. Kommt fast immer eigentlich auf Ronaldo wohl basieren. Auch vor allem in der Champions
League. Schauen wir vielleicht noch einen Blick voraus. Ein Blick vorauswerfen, sorry, wenn ich die unterbreche. Was ist denn der richtige Trainer jetzt? Muss man so eine Figur haben wie der Zidane? Ist das nötig nach dem Solskjaer? Oder findet man einen, der vielleicht nicht so bekannt ist? Kann man sich das überhaupt noch leisten?
Also gut, der Plan ist ja jetzt mal zuerst mit dem Interimstrainer zu arbeiten, dann einen Interimstrainer zu holen. Also ich habe viel mehr als ein paar Tage als Michael Carrick, der jetzt übernommen hat. Und dann richtigen Trainer zu holen, das ist eigentlich der angekündigte Plan gewesen. Jetzt kommt doch der Name von Mauricio Pochettino, wo ja in Paris auch nicht der Rest auf glücklich sein soll und immer für wirkliche Kolportierte immer gerne auf Manchester will gehen. Ist auch ein praktischer Trainer, der mir eigentlich immer gefallen hat von der Art zum Fußball. Jetzt nicht immer in Paris, hat jetzt für mich sein Anfänger nicht können steigern. Jetzt schafft mit dieser Mannschaft nicht Meister zu werden in Frankreich, was ja, auch eine Leistung ist. Aber eigentlich, von der Fußballphilosophie würde mir der gefallen. Ein Zidane, glaube ich, einfach, was ich weiß, aber man sollte ja vielleicht nicht alles glauben, was in der britischen Presse steht. Ja, der will gar nicht auf England kommen, der hätte ja einen anderen Lebensstil zur
jetzigen Zeit. Mediterran mehr.
Ja, wahrscheinlich. Oder Paris, dann, wenn der Herr Pochettino geht, könnte
vielleicht ja, gut,
das oder sonst ist der Plan, die französische Nazi zu übernehmen, wenn er die Chance auf die reinspringen. Ist also, England scheint
ihn nicht
so
anzuziehen,
wenn
man das glauben will. Nein, ja, gerade ist geschwind die letzte Saison versucht nachzuschauen, wo man ja einigermaßen vernünftig abgeschlossen hat. Also klar, man ist hinter dem Stadtrival gelandet, aber das ist der ganze Rest von der Premier League auch. Zweiter Platz hat man eigentlich können annehmen, es geht in eine richtige Richtung. Was ist denn jetzt konkret schiefgegangen? Also Ausgangslage, eigentlich eine Mannschaft, die ja auch noch zum Teil relativ jung und entwicklungsfähig ist, ein Trainer, der bei den Fans extrem viel Kredit hatte. Also eben das Exit-Interview, das du ansprichst, das ist ja extrem unüblich, dass ein Trainer, der geführt wird, noch einmal sagen darf, wie schmerzhaft das ist und dass ihm das leid tut, dass er es nicht besser machen konnte und ja, nochmal so also ehrliche Emotionen kann zeigen. Vielleicht ist das ein Move, den wir in Zukunft jemanden machen, um den armen Trainer ein bisschen mehr Würde zu geben im Abgang. Ich weiss es nicht, das ist ja sehr unüblich. Also die Gemengelage wäre aber eigentlich auf dem Papier gar nicht schlecht gewesen. Was kann man Erfolg mittlerweile sagen, was schief gegangen ist?
Erfolg ist mit dieser Mannschaft, mit dem Trainer so unmöglich gewesen, aus meiner Sicht. Das ein Grund, weil man es nicht geschafft hat, nicht erkannt hat, dass im defensiven Mittelfeld ein Spieler mindestens einen, aber wahrscheinlich eher zwei Spieler mit viel mehr Qualität brauchen. Man spielt mit McTominay und Fred und vielleicht Manuel Matic und sonst gibt es dann schon fast niemand mehr. Und ich meine, das ist Level, wie man sie, das ist fast das Level von der Super League, ohne etwas weniger Super League zu sagen. Das ist nicht Weltklasse-Niveau. Und das ist einfach zu, für eine Funktion von einer Mannschaft zu wichtige Position, defensiv im Mittelfeld, dass man dort Leute kann ich jetzt nicht einmal rein in defensiven Mittelfeld spielen sind von ihrer Anlage her, sondern die kann man sie am meisten noch brauchen, oder? Aber das langt einfach nicht. Und das ist dann sehr schwierig, wenn man nicht etwas anderes findet auf dieser Position. Wenn man dann dort nicht Figuren andere könnte herziehen oder ausbilden, dann kommt man einfach nicht hierher. Also niemand kann mit einem zentralen Mittelfeld mit so wenig Qualität Erfolg haben.
Kann denn ein Nachfolger das Problem lösen? Also am Schluss muss ja noch einen haben, der das Geld gibt dafür.
Ja gut, das Geld sollte ja das kleinste Problem sein eigentlich.
Würde es meinen.
Grundsätzlich, natürlich, man hat Jadon Sancho geholt für viel Geld, wo man vielleicht nicht unbedingt gebraucht hat. Über Ronaldo haben wir schon geredet. Das Geld hat man sicher aus dieser Position sinnvoller eingesetzt. Ich nehme schon an, dass man in der jetzigen prekären Situation kann Geld locker machen kann. Bei den amerikanischen Kollegen, die sonst das Geld nicht mit beiden Händen ausgeben, die sonst gerne wollen, etwas in eigenes abstecken. Aber die wissen auch, dass es wahrscheinlich etwas braucht.
Wie wäre es denn mit dem N'Golo Kanté, einem meiner Lieblingsspieler, würde der helfen?
Der N'Golo Kanté würde uns im Hockey-Restor helfen, der würde überall helfen.
Am Sonntag gegen Chelsea, was blüht Man United da im ersten Spiel nach Solskjaer in der Liga?
Die Frage ist beantwortet, N'Golo Kanté, wenn er fit ist. Auf der anderen Seite.
Ja, blühen, ja. Ja, blühen natürlich, ja, das klingt schon ein bisschen. Es klingt nicht, was für tolle Sachen werden Manchester United dann erwarten. Ja, ich glaube, Chelsea ist im jetzigen Zustand viel besser, aber ich weiß nicht, wer dann der Trainer wird sein, bis dann Manchester United schnell etwas herbringt. Ich glaube, jetzt nicht mit dieser Interimslösung, dass man jetzt schon etwas kann erreichen kann, aber ja, es ist an der First Champions League.
Es wäre möglich. Ab und zu redet man davon, wenn einer richtige, weiß nicht, ob man das noch sagen darf, Kotzbrocken ist, dann ist der Effekt, dass der weg ist, eigentlich schon so stark, dass die Mannschaft befreit aufspielen kann. Das ist in dem Fall einfach nicht möglich, wahrscheinlich, weil Solskjaer eben nicht ein Kotzbrocken war, sondern eigentlich ein sehr netter Typ. Also der Effekt fällt schon mal weg. Rein jetzt eine taktische Umstellung, kann das den Knopf lösen?
Blöd gefragt.
Ja, aber wer soll denn hier vorne, die Leute, die jetzt ja am Ruder sind die, die vorher schon den Coaching-Teil, den taktischen Teil eigentlich geprägt haben und auch nicht daran gehindert worden, wer den Hebel anzusetzen bis jetzt. Also ich glaube, von denen kann man ja nicht die taktischen Genialitäten nicht erwarten. Ich glaube, die müssten ja fast ähnlich aufgestellt sein und eben so viele Optionen bietet das Kader jetzt gerade im jetzigen Zeitpunkt dann auch nicht. Oder? Man hat sehr viele Offensivspieler und kann ja nicht alles auf den Platz tun, weil sonst, ja, man kommt ja so schon genug Goal.
Man muss einfach immer eins mehr schiessen als der Gegner. Vielleicht ist das die sogenannte Breitenreiterstrategie aus dem Match gegen, was ist es gewesen? Gegen Basel, wo er am Schluss mit 5 Stürmern oder so gespielt hat. Du hast vorhin die Superliga Spiel gebracht, das hast du dir jetzt eingebracht.
ja, ich weiß nicht, der Breitenreiter hätte mir vielleicht geschenkt, ja.
Ganz kurz, Ideallösung auf dem Trainerposten für United ab nächstes Sommer, oder keine Ahnung, also die fixe Lösung, vielleicht hat ja der Herr Pochettino dann plötzlich auch schon keinen Job mehr, wenn er jetzt allzu offensiv den Celestini macht, wie wir in der Fachsprache sagen.
Ja, also Pochettino, mit dem könnte ich Stand jetzt noch leben, wenn ich die Alternativen anschaue, und was im Nachhinein natürlich sehr sonderbar ist, oder man hat damals noch zwischendrin mit einer Krise schon Tottenham 3-0 geschlagen, und dann gefunden, man hat keinen Handlungsbedarf. Und dann ist Herr Conte in London bei den Spurs gelandet. Und ich glaube, das wäre sicher ein Trainer gewesen, der der Mannschaft weitergeholfen hat. Der ist jetzt weg. Und sonst, ja, mit der Brechstange vielleicht Erik Ten Hag von Ajax wäre vielleicht von der Fußballphilosophie noch interessant.
Ich fordere immer noch den Lucien Favre. Eigentlich gibt's da keine Alternative. Müssten wir eigentlich lancieren? Wäre jetzt der Moment?
Ein Wundertrainer kann immer helfen.
Eben siehst. Super, wir bedanken uns wortreich, Stefan Roth. Ade, merci vielmals.
Und Klick. Haben wir uns erholt vom Roth und jetzt machen wir weiter mit Hockey, wo beim Stefan Roth auch ein grosses Thema ist.
Schnell klatschen. So, fertig Fußball.
Dann machen wir weiter mit Hockey. Und zwar mit einem Thema, wo der Stefan Roth auch wieder...
Eigentlich hätte er gar können dranbleiben können. Wieso haben wir ihn rausgeschmissen?
Experte,
weil unsere er Macht.
An dem Spiel war am Sonntag Zürich, also ZSL1 gegen Lausanne, wo der Fall Barberio wieder akut geworden ist. Rüppel, Amok, wo wir haben auf Schweizer Eis, wo der Garrett Rowe niedergestreckt hat mit einem Crosscheck ins Gesicht, hat den Kieferbruch gegeben. Und jetzt will man natürlich wissen, wie lange wird der gesperrt. Man will aber auch wissen, wieso haben die Schiedsrichter das nicht gesehen auf dem Eis. Ist nicht ein Dutzendfall gewesen, wo man sagen kann, kann immer wieder mal passieren. Ein Angriff von einem Verteidiger von Barberio, nämlich gegen den Rowe, als Stürmer frontal auf ihn zugelaufen ist, hätte man können sehen aufgrund des Bewegungsmusters, das ist nicht ein alltäglicher Vorfall. Kann selten einmal gut gehen, so eine Frontalattacke. Darum hat man eigentlich von der Schiedsrichter her schon müssen sehen, da ist etwas nicht gut gewesen. Und die Attacke, man sieht, ein Stock, der so hoch ist, gegen den Kopf sieht man eigentlich.
Es war keine Eishockey-Bewegung, die der Barberio macht.
Hat oben nichts verloren.
Also am Schluss ist es, also bis heute, also es sind zwei Tage vergangen, wir nehmen am Dienstag auf, ist jetzt nicht, habe ich jetzt nicht jahrelang darüber nachdenken können, aber bis heute ist mir nicht klar, was es eigentlich hätte sollen geben, eigentlich. Also versucht irgendwie die blaue Linie zu verteidigen, offensichtlich als Verteidiger in den Rückwärtsgang, dann kommt der Herr Rowe mit dem Puck und dann macht er, nimmt er die Hände auf und also was wäre denn, ich frage mich, was wäre der Best Case gewesen, was hätte passieren können, oder? Also dann,
Best Case wäre gewesen,
ein Crosscheck auf die Brust oder auf die Schulter.
Crosscheck oder muss gar nicht
Hände, sein. Wenn irgendwie
er,
so.
Wenn er dann will stoppen als Verteidiger und vorwärts geht, dann liefert er sich aus, dann ist 50-50. Mhm. Eine Körpertäuschung vom Raum, dann ist er entweder auf der richtigen Seite oder nicht. Und wenn er dann in den reinfährt, dann kann es einen korrekten Check geben. Aber das passiert selten, weil die Bewegung vom Raum, die geht immer noch weiter, der will ausweichen. Also muss er irgendwann das Bein ausfahren, das Knie oder eben oben ausfahren. Dass er dann noch verwischt, das hat er gemacht, weil der Crosscheck, der hat er ja, also hoffe ich zumindest, nicht von Anfang an im Sinn gehabt, weil dann wäre es nur noch Tätlichkeit gewesen. Da kann man vielleicht noch sagen,
was ist es denn am Schluss, man merkt, kommt spät und dann macht man irgendetwas. Aber also, was man muss sagen, genau. Mark Barberio ist ja nicht unbekannt für, mindestens jetzt in der Schweiz, ich weiß nicht, in Nordamerika habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie negativ aufgefallen wäre. Er ist irgendwie zuletzt Verteidiger Nummer 7 irgendwie in Colorado gewesen und ja, man hätte jetzt das Gefühl gehabt, doch, der könnte vielleicht oder so. Hat dann aber den Sprung nie ganz geschafft und jetzt bei uns im letzten Frühling ja schon viel diskutiert, hat er vor allem auf Sven Andrighetto abgesehen gehabt.
Aber auch schon auf der Gerhard Trau mit einem Stockschlag, mit einem Zweihändig auf Brusthöhe.
In der ZSC-Viertelfinalserie.
Wo dann aber von den Schiedsrichter und auch vom PSO eigenartigerweise nicht einmal beachtet worden sind, oder? ZSC1 haben dort das verpasst, eine Eingabe zu machen. Aus zeitlichen Gründen, während der Playoff-Serie sind die Fristen ja verkürzt, weil am nächsten Tag schon wieder gespielt wird, haben es verpasst. Die Liga hat selber nichts gemacht. Und das ist jetzt irgendwie Quittung, die man davon hat. Wenn die Spieler nachher merken, die Liga macht nichts, die Schiedsrichter sehen es nicht, dann müssen wir es in die eigenen Hände nehmen.
Das hat dann der Herr Baltisberger versucht?
Was die Frage aufwirft, brauchte man, also eine Ware braucht man wahrscheinlich sowieso im modernen Eishockey, damit man die Schiedsrichter entlastet. Braucht man das möglichst schnell? Braucht man es so, dass die Schiedsrichter auf dem Eis jetzt schon die Möglichkeit haben, um diese Szene anzuschauen? Das haben sie jetzt nicht. Das heisst, so ein Hybrid-Ware, wo die Schiedsrichter schnell selber zum Video Assistant Referee werden und sagen, zeigen uns das nochmal, damit wir können entscheiden, darf der Mann auf dem Eis bleiben oder nicht.
Ich finde das gar keine schlechte Idee. Was spricht dagegen?
Eigentlich nicht viel.
Also es geht ja dann tatsächlich um...
Die Schiedsrichter sagen natürlich, wenn wir das jetzt machen, dann bleibt es bei dem. Weil die Clubs dann merken, sie müssen nicht mehr Geld, genau, sie müssen nicht mehr Geld ausgeben.
Also der Hintergrund, dass man wirklich schnell erklären, ist, man redet von dem sogenannten War Room auf Hockey-Deutsch. Also so eine Art Kommandozentrale, in der NHL bestens bekannt, dort hocken die in Toronto.
Schweden übrigens auch.
Schweden haben das auch. Wo Liga-Offizielle, also Schiedsrichterwesen angeschlossene, sich heikle Szenen anschauen und dann ein Feedback geben, der Schiedsrichter in den Stadien, wie zu urteilen ist. Also, dass der Schiedsrichter gar nicht erst muss auf dem Bildschirm nachher selber schauen, wie es könnte gewesen sein, sondern dass in dem Sinne neutrale Instanz noch übergeordnet das Ganze entscheidet.
Die Schweden haben übrigens schon vorgeschlagen, lasst doch uns das für euch machen.
Wirklich?
Wird Neutralität garantiert als Idee. Geistert das um. Dann haben die Schweden aber festgestellt, dass in der Schweiz die Infrastruktur völlig veraltet ist. Erstens einmal WLAN, zweitens Kameraausrüstung, nicht überall gleich, nicht professionell. Könnten sie nicht machen, sagen sie.
Schweden.
Könnten sie nicht machen, weil sie sich einen anderen Standard gewohnt sind. Also sie sagen, wenn wir sollen diese Fälle beurteilen, dann brauchen wir garantierte Mindestanzahl an Kameras in jedem Stadion. Das ist bei uns nicht gewährleistet. Das muss man sich einmal geben, oder? Also
aber man
Infrastruktur
könnte
tatsächlich nicht. Nicht genügend.
Das ist sehr erstaunlich. Aber man könnte den Schweden sagen, schaut, Dienstagabend, Samstagabend, Freitagabend haben eure Offiziellen auch noch ein Auge drauf, was in der National League läuft.
Im Prinzip wäre das sogar wünschenswert. Also ich gehe jetzt einfach mal von der Annahme aus, dass die unsere Spieler nicht sehr gut kennen, vor allem am Anfang nicht, also aus neutraler Sicht und dann gar nicht drauf schauen, wer spielt wo, was hat er schon gemacht, sondern einfach nur Szenen an und für sich beurteilen, was ja nicht immer möglich ist, wenn man permanent bei einem Thema dabei ist, ist ja menschlich. Die Idee, also kombinierten Warraum zu haben, finde ich gar nicht schlecht. Man könnte die Kosten sparen mit dem, ob sich denn das in der Realität, in der Praxis wirklich umsetzen lässt, aus zeitlichen Gründen. Was ist, wenn es Überschneidungen gibt bei den Spieltagen zum Beispiel? Weiß ich nicht.
Vecchio Lakers, wie man so schön sagt.
Zum Beispiel.
Auch noch spielen parallel. Oder haben wir sonst noch einen Zungenbrecher? Schelefteå, wo wahrscheinlich auch ganz anders ausgesprochen wird. Ah, eine schwierige Sache. Ich sehe das Problem von den Schiedsrichtern, die sagen, ja, wenn wir so eine Hybrid machen, dann bleibt es bei dem, das ist nachvollziehbar. Aus Sicht vom Konsument oder vom Beobachter auch, würde ich aber sagen, es ist besser als nichts. Oder besser als das, was man jetzt hat, wo das ganze Stadion, also ich bin nicht im Hallenstadion gewesen, aber doch auch schon das ein oder andere Mal im Eishockey-Stadion in meinem Leben, und mittlerweile läuft das sehr vernünftig. Also du siehst auf der Grossleinwand Wiederholungen von einer relevanten Szene, was richtig ist, weil der zahlende Zuschauer es ja schon verdient hat, dass er mehr oder weniger zeitnah an eine Wiederholung geliefert bekommt. Ja. Jetzt hat man einfach die Situation, dass die Schiedsrichter sich das logischerweise nicht anschauen dürfen, was dort oben passiert. Also die vier Männer in Schwarz und Weiß sind dann etwa die Letzten jetzt am Sonntag wahrscheinlich, die mitbekommen haben, dass da etwas gröber schief gelaufen ist. Das kann ja nicht im Sinn von der Sache sein. Darum
ist es nicht eigentlich,
Müsste man bei aller Liebe und bei allem Verständnis für das, wo man als Schiedsrichter auch Angst hat davor, eben, dass man nachher irgendwo Opfer so ein von einer Sparvariante wird. Es ist besser als die Situation jetzt, wo als Schiedsrichter ja dann einfach eine Fehlerquelle mehr hast. Jetzt in dem Fall frage ich mich natürlich schon. Vier Leute, also für den Linesman auch etwas sagen, in so einem Fall ist ein schwerwiegendes Foul, ja. Wie vier Leute das können übersehen. In dieser extremen Form. Also man hat gesehen, es gibt eine Strafe. Es hat zwei Minuten gegeben. Und dann bizarrerweise hat Chris Baltisberger, der sich nachher den Barberio vorknöpft hat, unmittelbar danach, und versucht hat, irgendwie für Recht und Ordnung zu sorgen, und nachher eine Spieldauerdisziplinarstrafe bekommen für den Kampf. Hat es dann geheissen, for fighting, so ein richtiger Kampf ist es eigentlich nicht gewesen, aber ja, klar, man will, ist ja auch klar, dass man das eigentlich nicht will, nur ja. Was du vorher sagst, wenn die Schiedsrichter nicht in der Lage sind, in so einem Fall einzugreifen, dann eine gewisse Sympathie habe ich dann schon dafür, dass man die Sache in die eigene Hand
nimmt. Ja, ich glaube, auch das Publikum hat es gern, wenn es ab und zu einen Raufhandel gibt. Man muss ja nicht übertrieben werden, ich rede nicht von Massenschlägereien, aber wenn sich zwei ein bisschen auf die Mütze gehen, man spürt jetzt ein bisschen, dass es dann immer sofort Spieldauer, Disziplinarstrafen gibt. Das finde ich unschön. Also, der Sport lebt wirklich von den Emotionen. Das ist nicht nur Floskeln. Die Binsenweisheit, man kennt sie zwar, aber es ist tatsächlich so. Auch das, was nachher passiert ist zwischen den Trainern, oder der Grönborg, der Emotionen gezeigt hat, das fesselt die Leute, das fasziniert, das elektrisiert. Das muss man unbedingt zulassen. Die Schiedsrichter verstehe ich, wenn sie sagen, gut, wenn ihr uns das Vehikel im Finger gebt, dann nützen wir es aber aus. Und da schlummert ein bisschen Gefahr drin, dass man nachher alles anschauen. Und das verstehe ich auch, wenn die Schiedsrichter das sagen. Ja, wenn wir wirklich sicher sind, dass bei jedem Zweikampf nichts passiert ist, weil die Gefahr droht immer, dass sie etwas nicht sehen und der im Fernsehen daheim und vielleicht sogar möglicherweise der im Stadion auf der Grossleinwand sieht es nachher auch und sie können nichts ausrichten. Das ist eine ungemütliche Situation. Da muss man das Regelwerk so anpassen, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist. Und das läuft wiederum nur darüber, dass irgendjemand schon drauf schaut, eigentlich, wenn das Spiel noch läuft. Und dann, die können sich jederzeit einschalten. Haben die Möglichkeit, zum Beispiel in der NHL, da gibt es einen Buzzer, wenn es ein Goal war, statt dass man muss nachher anschauen muss. Unterbrechen die sofort das Spiel, Goal war, neu anspielen, weitermachen. Im Sinn von dem, dass man jemand schon schaut, während das Spiel noch läuft. Oder während das Spiel unterbrochen ist und die sich zuerst mal sammeln müssen, was ist da genau passiert. Die haben es schon gesehen und können die Schiedsrichter informieren. Der spickt raus, der Baltisberger lässt ihn in Ruhe, der hat noch ein bisschen reingeschlagen. Oder gerne mal zwei und am anderen auch noch zwei. Das wäre the way to go gewesen. Also dann wären auch alle zufrieden gewesen nachher, der Barberio vom Eis, Diskussion beendet.
Wie realistisch ist das, dass das innerhalb von 12 Monaten passiert?
Nicht sehr, weil es geht immer um das gleiche. Krux ist, sobald Clubs Geld ausgeben für etwas anderes als für Spieler, dann wollen sie es nicht machen. Man hat gesehen, wie lange das gedauert hat. Bei den flexiblen Banden, bei den Banden, wo man sich auch gefragt hat, was das soll. Erst, wo der öffentliche Druck zu gross geworden ist, wo die Versicherungen vielleicht gesagt haben, hey, wird dann einfach so teuer, hat man dem Druck nachgegeben. Also ich glaube auch nicht, dass die Clubs von sich aus auf die Idee kommen, da muss der öffentliche Druck grösser werden. Und vielleicht eben auch das Bewusstsein, dass man auch dort muss investieren. Auch bei den Schiedsrichtern übrigens. Man beklagt sich häufig darüber, dass die Schiedsrichter nicht auf der Höhe sind. Aber wenn man sich einmal nachfragen, wie viel das dort investiert wird, auch in die Ausbildung, vor allem in die Bewirtschaftung der Schiedsrichter, das heisst Feedback, die Feedback-Kultur einrichten, das kostet Geld. Da muss man Leute haben, die in der Lage sind, das zu machen und die willig sind, das zu machen auch. Und für das muss man sie auch zahlen. Und wenn Clubs nicht bereit sind, um dort mehr Geld auszugeben, dann wird sich auch nicht viel verändern.
Klingt ja sehr optimistisch. Was passiert jetzt mit dem Herrn Barberio? Wir sind am Dienstag Nachmittag, also es gibt ja eine Untersuchung, ein laufendes Verfahren jetzt, da wird auch noch etwas kommen, also es wäre sehr überraschend, wenn es würde heissen, ja, wir kommen zum Schluss. Wir lassen es dabei bleiben, bei dem Zweier, den er bekommen hat. Mit was rechnen wir?
Das ist eigentlich noch lustig. Da habe ich gar noch nie darüber nachgedacht. Was machen wir denn? Also,
ja,
dann wird es schwierig, muss ich sagen. Also Zürich, wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Zürich ist jetzt, glaube ich, gerade dran, noch etwas rauszugeben, nämlich eine Art Medienmitteilung, wo noch weitere Vergehen von Barberio aufgelistet
Also hat jetzt eine Kampagne angefangen?
Irgendwie schon, ja. Es hat ja schon damit angefangen, dass man der Gerrit Roth gezeigt hat, schwer verletzt.
Mit dem kaputten Kiefer, das ist eigentlich absolut normalerweise eben, wir haben vorhin kurz schon darüber geredet, heisst es Unterkörper, Oberkörper und manchmal hat man das Gefühl, man muss den Leuten schon dort den Arm irgendwie hinter dem Rücken verdrehen, dass sie das sagen.
Ja.
Und jetzt detailliert mit Fotos aus dem Spital, also als Journalisten finden wir das ja grundsätzlich sehr positiv.
Die Transparenz wäre wünschenswert.
Ja, wieso eigentlich nicht?
Gut, sie werden dann argumentieren, ja gut, der fällt eh aus und das spielt keine Rolle. Aber wenn einer zum Beispiel in den Playoffs, sag jetzt mal, einen verstauchten Daumen hat, dann hat man Angst, dass der Nächste nachher kommt und ihm dort auf den Daumen haut, was er ja sowieso macht. Also spielt auch dann keine Rolle.
Aber man hat eine politische Absicht jetzt schon dahinter in dieser Kommunikation. Wenn später ZSC wieder gegen Lausanne, irgendwann im Dezember, ja nicht nachgeschaut. Ich meine, die Anfang Dezember irgendein ist. Wenn der Herr Barberio dann noch spielt, was sehen wir denn für ein Match? Oder wieder spielt, je nach Sperre?
Ja, vielfach sind genau die Duelle, wo man dann möglichst viel Pfeffer reinpumpt am Anfang schon. Oder häufig auch etwas erwartet, passiert dann eben gar nichts mehr, weil dann das Bewusstsein natürlich, dass genau dort nichts mehr passieren soll. Sehr gross ist. Oder es eskaliert dermaßen, dass dann nur noch Pfetzen fliegen.
Müsste dann Ryan Gardner ins entweder ins Hallenstadion oder in der Woodwas Arena reinhocken. In der NHL hockt dann doch, wenn man etwas vermutet, kommt der George Parros, das Äquivalent, wo dann für die Strafe zuständig ist in der NHL und hockt schon mal in die Arena rein und kommt schauen, so nach dem Motto, wenn es heute klopft, dann die wissen, was es geschlagen hat, so ungefähr.
Ja, ich glaube nicht.
Werden wir den Ryan Gardner sehen?
Dann müssen wir den einfliegen lassen von Toronto, glaube ich. Und das kostet Geld und das wiederum...
Ah, das haben wir gelernt.
Ausgeben für anderes, also bleibt er dort.
Okay, alles klar. Schade eigentlich. Hat die eine schöne Geschichte gefunden.
Wäre ein Gag, ja.
Reden wir über, apropos Gewaltproblem. Letzte Woche ein rechter Hammer im Schweizer Fußball. Wir sind wieder zurück beim Fußball. ID-Pflicht soll kommen in den Schweizer Fußballstadien. Konferenz von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, KKJPD.
Wow.
Dort wird
die Jawbreaker
angeregt, von einem einen Jawbreaker zu wandern. Hat angeregt, es ist noch nicht beschlossene Sache, das muss noch durchgewunken werden, irgendwann Mitte Dezember. Dass in Schweizer Fußballstadien Identifikationspflicht soll umgesetzt werden. Ist natürlich logisch, wie es passiert, vor dem Hintergrund von der Vorfälle im letzten Grund, während dem Zürcher Derby, wo Pyrofackeln in die Zuschauer, also in die GC-Fankurve geworfen worden sind von Zürcher Anhängern, von FCZ-Anhängern, löst diese Massnahme das Hooligan-Problem steht da.
Ja, gut. Ich bin jetzt da überrascht, wie haben Sie die Frage gestellt?
Ja, du hast das gefragt.
Das Sheet reingeschrieben. Wenn wir gewissen, was uns zukommt, wir sind wir sind dort nicht gleicher Meinung, was ja eigentlich im Format entspricht, Pro und Contra, endlich einmal etwas, was Sinn macht. Aber ich glaube, die Antwort werden wir nicht geben können, weil wir auch nicht wollen. Es gibt immer ein Dafür und Dawider, darum heisst das Format auch Pro und Contra. Ich finde es grundsätzlich...
Das ganze Zauber, nimmst du dem Format?
Ich finde es eine gute Idee, weil es gibt nur für einen Grund, seine Idee nicht zeigen zu wollen, wo etwas im Schild führt. Also jedem anderen kann es völlig egal sein, weil es sehen ein Haufen andere Leute auch, dass er dort ist. Und wenn er nichts verbricht, dann wird er auch nicht registriert bleiben, sondern die Daten werden wieder gelöscht. Ich finde, es ist das Recht von einem privaten Veranstalter, zu wissen, wer bei ihm im Haus ist, falls etwas passiert, dass er kann schauen kann, wer der Verursacher ist und die Daten nachher wieder löscht. So, das ist jetzt mal das Prinzip. Ich glaube aber nicht hundertprozentig daran, dass das das Problem löst, weil kannst du die Leute nachher identifizieren. Also nur weil du weisst, dass einer im Stadion war, musst du ihn auch noch können überführen. Wenn die dann auch noch vermummt sind beim Werfen von Fackeln zum Beispiel, dürften ja beides nicht, dann kannst du sie identifizieren. Nützt sie nicht, wenn du weißt, wer ungefähr im Stadion war. Also die Beweispflicht hast du dann immer noch. Ich glaube, das Problem müsste irgendwo anders angepackt werden. Das wird aber nicht passieren. Darum bin ich froh, dass irgendetwas passiert, wo dem ein bisschen auf die Sprünge hilft, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es kein Problem, dass man muss oder sollte eine Idee zeigen, wenn man hin und wieder in einen Fußballmatch geht und nicht irgendeine Tourkarte gelöst hat, wo man seine Personalien eh muss hinterlegen. Also wieso nicht? Und jetzt sagst du mir, warum schon?
Nein, du hast es eigentlich schon gesagt, warum nicht? Also beziehungsweise was das Problem ist, oder? Also es löst wahrscheinlich wenig. Es ist jetzt auch, man macht jetzt etwas, es ist reiner Populismus, wenn wir ehrlich sind. Also es ist nichts als das. Man, also im Zug zum Beispiel, beim Eishockey, hat man das gemacht, hat man das irgendwann eingeführt. Dass Gästefans zum Beispiel relativ, also man dürfte das schon machen als Veranstalter, wenn man das will. Wenn man der Meinung ist, dass das etwas nützt, kann man das machen.
Also, stimmt, Fußballclubs machen es einfach nicht, weil sie nicht wollen. Oder?
Genau.
Sagen, jetzt, wir verlieren die letzten Zuschauer auch noch.
Zum Beispiel, müssen wir gar nicht spekulieren, warum, aber es, also man versucht jetzt da irgendwo, also vorhin geht es ja um die Bewilligung von dem Match und die wird nur erteilt, wenn die Voraussetzung erfüllt ist. Dass jetzt da irgendwelche Politiker der Meinung sind, sie müssen sich profilieren. Ja, es ist immer einfach, oder? Also Law and Order ist ein Thema, das ist so alt wie Politik. Da kann man relativ einfach Stimmen gewinnen, statt dass man sich das Problem ernsthaft anschaut. Du hast es vorhin selber gesagt. Ob jetzt eine Straftat im Stadion verhindert wird, und das sind Straftaten, also eine brennende Fackel, wo man hat gehört, die Zahl immer wieder 1200 Grad heiß ist, auf einen Mensch zu werfen, ist in jedem Kontext von der Welt eine Straftat. Das ist kriminell, das geht nicht, das gehört verfolgt. Also man muss irgendwie einen Weg finden, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Ob man das jetzt besser kann, weil jemand registriert ist irgendwo, also dann müsste man eben in der Lage sein, das Vermummungsverbot durchzusetzen. Ja,
das geht nicht.
Man müsste sich die feinen Herren, in dem Fall sind es meistens Herren gewesen, im letzten Grund sowieso, vor ein paar Wochen, wo es um den besagten Fall geht, müsste man sich den halt gerade schnappen. Das ist man ja offensichtlich auch nicht in der Lage. Also, die sind ja, also, man tut ja dann immer so, als ob das irgendwelche dumme Massen von Fans sind. Die bereiten sich extrem gut vor. Also, das ist bestens dokumentiert, wie, ja. Haben wir ja auch schon darüber geredet, dass die Südkurven-Mitglieder genau, aufs WC sind, gehen Klamotten wechseln, ja, zum nachher nicht erkannt werden. Also, das ist irgendwie ein Räuber- und Polispiel und der Polizist kommt irgendwie nichts anderes in Sinn, als den Zweihänder auszupacken, der überhaupt nicht erwiesen ist, dass er etwas bringt. Aber der Effekt, es muss nachher irgendwie hin zum Kunst, der völlig unbescholten ins Stadion geht und sich einen gemütlichen Nachmittag machen will, muss sich nachher was? Auch registrieren. Einfach so, damit irgendjemand die Daten hat. Also,
ja, ich sehe das Problem.
Finde ich echt eine schwache Lösung.
Aber für mich ist es kein Problem, aber ich verstehe, dass es ein Problem ist. Man soll mich nicht falsch verstehen. Ich gehe nicht gerne meine Idee zeigen, aber wenn man mir sagen könnte, so lösen wir das Problem, wenn ich jetzt ein Familienvater wäre, was ich nicht bin, und mit zwei kleinen Kindern Fußball schauen will, ich mache es aber nicht, weil ich Angst habe, dass denen die Fackel um die Ohren fliegen oder sie sogar verprügelt werden oder irgendwo unter einem Mob geraten und darum gehe ich nicht, dann ist das falsch bei uns in der Kultur. Aber ich sehe die Lösung auch nicht, weil unsere Kultur erlaubt auch nicht, da sind wir uns glaube ich auch einig. Wir wollen nicht, dass die Polizei in der Riot-Gear 200 Hooligans grün und blau knüppelt und vielleicht
nein,
sind
Leute ins
Leben kommen. Also wenn wir nicht, dann sagen wir, ja, dann sollen sie halt ein paar Sachen zusammen knüppeln. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn der Mob dann halt ein paar Schaufenster reinwirft und so, ist nicht schön, wenn wir auch nicht, aber es ist noch angenehmer. Also das schlucke ich dann lieber als ein paar tote Hooligans, nur weil die Fackeln rumgeworfen haben. Das ist auch ein Blödsinn.
Es ist auch so ein bisschen Blödsinn. Ich,
also wir haben die Lösung gibt es eigentlich nicht bei uns in der Kultur. Wenn wir in Südamerika wären, dann kannst du sagen, gut, wenn die wirklich übertrieben, dann geht die Polizei vor mit Wasserwerfer, mit Gummigeschoss, rücksichtslos, dann sterben halt ein paar Leute. Aber es löst das Problem auch nicht.
Also wenn wir der Meinung sind, dass es ein derartiges Gewaltproblem ist, und jetzt eben, was in Zürich passiert ist, also das ist eine Gewalteskalation gewesen und das ist völlig untolerierbar, oder? Also da müssen wir uns schon, und da müssen sich auch ein paar Leute in der Zürcher Südkurve an der Nase nehmen. Es tut mir leid. Also ich meine, dort, die machen ja dann halt einfach auch sehr viel kaputt. Also wir reden dann immer von irgendwelchen Freiräumen und Jugendkultur, Fankurve, und das ist ja alles gut und recht. Man nimmt einfach jedem, der sich auch vielleicht eingesetzt hat für die Art von Szene, das Argument. Also es ist relativ schwierig im Moment gegen die KKJPD-Haltung zu argumentieren, weil die einfach so sagen, ja, schau mal da. Und ich meine, die Böden sind mächtig, oder? Also das kannst du keinem erklären, der sich oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Also, gute Nacht um 6, viel Glück. Irgendwo, glaube ich, sind Clubs tatsächlich gefordert, das Thema in den Griff überzukommen. Es wäre einfach eine gute Idee und vielleicht müssen wir nachher aufhören, weil es führt wie zu nichts, die Diskussion. Das ist das Frustrierende. Es wäre wahrscheinlich die Idee, wenn man das zusammen würde machen. Also, das ist auch noch so etwas, dass die Taskforce, die gibt es ja eigentlich, was sich mit dem Thema Fangewalt und allem, was damit zusammenhängt, beschäftigt. Dort wären eigentlich auch Justiz- und Polizeidirektoren vertreten, ebenso wie vertreten von der Schweizer Fußballliga. Noch andere, was sind das, Shareholder, wie man dann so schön sagt. Und stattdessen hat jetzt die KKJPD den Alleingang gemacht, oder? Also, was du denkst, ja, irgendwo, ich weiss nicht. Ich glaube, wir verrennen uns da wieder einig.
Wir reden auch immer über das Problem, wenn es gerade akut wird und nachher vergisst man es wieder und hofft, es passiert nichts mehr. Aber es passiert dann halt wieder etwas und dann redet man wieder drüber und zeigt Lösungswege auf, wo man dann irgendwie auch fragwürdig findet. Und ja, vielleicht muss man es einfach hinnehmen. Aber es fällt dem Menschen in unserer Kultur auch schwer, das hinzunehmen, weil es ja verboten ist eigentlich. Und dann verlangt man, dass sich die Leute auch ans Gesetz halten.
Das dürfen wir.
Was ein Haufen Leute nicht verstehen, da gehöre ich zum Teil auch dazu oder bis zu einem gewissen Grad dazu. Wieso soll die Polizei quasi im Stadion nicht für Recht und Ordnung sorgen?
Das gut, dann müsste der Club,
ehrlich gesagt,
müsste der Club halt die Polizei aufbieten, oder? Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der Weg, oder? Also das wie zuerst, wenn du nicht mehr in der Lage bist, die Sicherheit gewährleisten.
Gut, also dass sie nicht in der Lage sind, das haben sie jetzt
hinlänglich bewiesen. Im Fall Letzigrund, ja,
also kannst etwas passiert, dann passiert anders. Sie können ja nichts verhindern.
Kannst nicht so dagegen argumentieren, das ist leider so.
Ja.
Wenn wir über ein anderes erfreuliches Thema reden, wir haben nur ein Problem für heute. Wir haben Man United, wir haben der Barbier, wir haben ID-Pflicht, also Fangewalt. Und jetzt kommt der FC Bayern, wo gegen Augsburg verliert. Und vor allem, und das gibt noch viel mehr zu reden, was sind 5 Fußballprofis? Der prominenteste davon sicher der Joshua Kimmich, der in den letzten Wochen mehr als eine schon Thema war in diesem Zusammenhang, wo in Quarantäne sind, weil sie nicht geimpft sind.
Ja.
Und jetzt kommt aber der Hammer.
Wieso so ist?
Der ominöse Hammer. Herr Kimmich muss jetzt offenbar auf rund 400.000 Euro verzichten. Also durch das, dass er in Quarantäne muss, kann er ja logischerweise nicht shooten. Ist relativ schwierig. Und steht da damit seinem Arbeitgeber, dem FC Bayern München, nicht zur Verfügung. Muss drum, das ist mindestens die Überlegung. Vielleicht tut man das noch arbeitsrechtlich vertiefen. Künftig könnte ich mir schon noch vorstellen. Muss drum auf die Lohnsumme verzichten, die er ausfällt. Gute Idee.
Finde ich eigentlich nur konsequent. Also, wenn ein Eigenverschulden vorliegt, NHL werden Spieler gesperrt, dann verlieren sie ihr Anrecht auf den Lohn auch. Es ist die freie Entscheidung, ob man sich impfen lassen will, noch muss ich sagen, in Deutschland kenne ich die Verhältnisse nicht genau, aber ist wahrscheinlich auch so.
Bis jetzt schon.
Bis jetzt. Darum finde ich es auch, es ist die Entscheidung vom Club, dann nachher zu sagen, nehmen wir einfach so hin oder machen wir nicht nur die 400.000 Franken oder Euro, die werden der Joshua Kimmich nicht gross schmerzen, der wird das vielleicht hinnehmen oder auch nicht. Wenn ich müsste auf 400.000 Euro verzichten, dann müsste ich
blöd.
Einen riesen Betrag einzahlen noch. Und das kann ich ja nicht, weil das müsste ich ja nicht. Also ist auch gleich, aber das wird dann nicht kützeln. Vielleicht ist es eine grundsätzliche Frage, wenn man sagt, gut, dann haue ich nachher aber ab da. Aber ich meine, da müsste auch irgendwo fast ein Gesetz um sie, eine Regelung, dürfen sie das, ist das sinnvoll? Freiheit geht bis da und da her. Bei den Bundesliga-Profis, da ist ja die Diskussion schon länger im Gang, was sollen die müssen und was dürfen die? Also die geniessen ja schon quasi Heldenstatus in Deutschland und dürfen viel mehr als andere. Das haben wir x-fach schon gesehen. Bayern, die sich geweigert hat, nicht irgendwo hinzufliegen in der schlimmsten Krise von der Pandemie und so weiter. Ich glaube, Fußballer tun sich da keinen Dienst, wenn man dann noch so argumentiert, wie der Kimmich das gemacht hat, dass er nämlich irgendwelche Langzeitschäden erfunden hat, wo die Wissenschaft längst kann widerlegen, finde ich, freie Entscheidung. Okay, dann muss er aber sich vielleicht dazu entscheiden, einfach nicht mehr Bundesliga-Profi zu sein, dann kann er bis jetzt noch machen, was er will. Aber dass er auf etwas verzichten muss, finde ich konsequent. Und ich finde es auch konsequent und richtig, dass der Club sagt, bis daher noch nicht weiter. Wenn ihr ausfallen und dann noch andere Spieler gefördert, dass die auch noch müssen, in Quarantäne geraten, dann könnte es sein, dass die sportlichen Ziele von Bayern München in Gefahr geraten. Und ich glaube, das hat auch in der Mannschaft einen Einfluss, dass irgendwo durch die Diskussion nicht dazu führt. Also leistungsfördernd ist das sicher nicht. Darum finde ich es richtig.
Ja, also ich finde, es ist eine erstaunliche Unreife, die die Fußballer an den Tag legen. Also es gibt ja in mittlerweile eigentlich keine Ausrede mehr, sich nicht gut informiert zu haben. Also als normaler, durchschnittlicher Bürger, der Zugang zu vernünftigen Medien hat, kann man sich eigentlich mittlerweile sehr gut informieren. Und eben das Thema Langzeitschäden zum Beispiel, das haben wir an dieser Stelle schon mal gesagt, aber Langzeitschäden hat man schon lange festgestellt. Da hat man, das sind im Normalfall Schäden, die nach einer gewissen Zeit erst auffallen, weil dann erst eine gewisse Anzahl Impfungen verabreicht worden ist und dann kann man feststellen, dass das Folgen sind daraus. Aber wir haben mittlerweile Milliarden von Leuten geimpft und wüssten tatsächlich, welche Schäden als auftreten. Also es taucht dann nicht einfach nach 5 oder 10 Jahren irgendetwas auf, es wächst jemandem einen dritten Kopf. Das ist auch eine gewisse Faulheit, sich zu informieren, wo ich irgendwie diagnostiziere. Ich finde es dann noch, wo ich diagnostiziere, also ob ich irgendwie das Recht habe, irgendetwas zu diagnostizieren. Aber was ich dann noch erstaunlicher finde, ist, dass ein Fußballer, der eigentlich müsste gut beraten sein, wo gute Mediziner um sich herum hat eigentlich, wo ein Interesse daran haben, die Leute dazu zu bringen, sich zu impfen, dass der nachher in der Lage ist, nicht in der Lage ist, die Güterabwägung zu machen. Ich meine, Langzeitschäden ist etwas anderes. Long-Covid ist ein Langzeit-
Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, im schlimmsten Fall droht sogar der Tod irgendwann.
Wenn es ganz blöd läuft, ja, muss man sagen. Ich weiss nicht, wie realistisch das bei einem fitten Fußballer ist. Leistungssportler, aber tendenziell ja durchaus anfällig. Das darf man mittlerweile, glaube ich, sagen. Mindestens gibt es Anzeichen dafür. Also man hat die ganze Herzmuskelentzündung, die ein Themenbereich ist. Man kennt das auch sonst. Also durch das, dass man an die Leistungsgrenze geht mit seinem Körper, macht man ja bis zu einem gewissen Grad auch verwundbar. Also die Fehlannahme, ich bin gesund und darum passiert mir sowieso nichts. Ist, und es gerade für einen Leistungssportler dann auch ja, ein bisschen sehr kurz denkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich eine drastische Massnahme, wenn man jemandem sagt, ja gut, du kommst jetzt den Lohn nicht über. Wenn einer, was weiß ich, sich das Bein bricht, weil er in der Dusche ausgerutscht ist, dann ist es auch kein Fußballunfall und er musste vorsichtiger sein.
Gut, das hat er
Prävention.
Das macht oder nicht?
Er hat sich so können, irgendeine, so eine Duschmatte, so eine Grossvater-Duschmatte anlegen mit so Saugnäpfen, dass er nicht umgeht. Das könnte man theoretisch auch argumentieren.
Ich nehme an, die haben auch ihre Adiletten wahrscheinlich.
Bei Bayern glaube ich schon, die müssen Adiletten, oder? Die einfach kein Konkurrenzprodukt brauchen. Nike-Lette.
Irgendetwas Ähnliches.
Fumalette.
Ist ja auch eigentlich logisch, ja, dass man nicht auf dem schlüpfrigen Boden rumläuft.
Apropos schlüpfrig.
Wo man könnte sich etwas antun. Nur das wäre dann ein Unfall.
Das, ja, gut.
Also wenn du nicht geimpft bist und Covid verwünschst, in dem Ausmaß, dass du nachher musst in Quarantäne, wenn die Konsequenzen bewusst sind, die Regeln sind da, dann ist es kein Unfall mehr, sondern einfach eine Unterlassungssünde.
Würde Herr Kimmich wahrscheinlich völlig anders argumentieren. Aber vielleicht hat er jetzt Zeit in der Quarantäne, sich noch einmal mit dem Thema zu beschäftigen und dann öffentlichkeitswirksam zurückzukommen und zu sagen, tut mir leid, ich habe mich vertan, jetzt lasse ich mich impfen.
Was mich noch interessieren würde, wie spielt da zum Beispiel eine Sturheit von einem Menschen in das Thema rein, wenn er sagt, ja, eigentlich würde ich mich schon lange impfen, aber jetzt kann ich nicht mehr zurück.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Das ist
Stolz, oder? Also,
das ist das Problem.
Kümmerst du dich um Sachen, die du eh nicht kannst beeinflussen und hast das Gefühl, du musst deine Außenwirkung noch irgendwo durchsteuern. Ah, der Chemik geht auf, dann hat er die ganzen Skeptiker nicht mehr auf seiner Seite. Hören wir auf.
Das ist der Kern vom Problem. Also, das ist meine küchenpsychologische Analyse in der Schweiz. Also, dass wir so eine tiefe Impfquote haben, hängt sicher zu einem gewissen Teil damit zusammen, dass Leute sich irgendwann mal festgelegt haben für sich und die Argumente einfach nur noch so Rosinenpicker-mässig sich raussuchen, wo ihnen gerade gelegen kommen, statt eine Auslegeordnung zu machen und auch in der Lage zu sein, irgendwie zu anerkennen, dass man noch mehr lernt über ein Virus, das halt neuartig ist.
Aber wissen denn die nicht, es kriegt wieder irgendeinen Norden, der geimpft ist, noch kriegt irgendeinen Norden, der nicht geimpft ist. Es geht rein um die Anzahl.
Also
ist geimpft. Wer es ist, ist mir wirklich auch gleich. Und es ist jedem egal.
Ja.
Wirklich jedem.
Ja.
Also, wobei es hat... Um sich selber und die anderen zu schützen.
Im aber Zürcher.
Wer es denn ist, das kann niemand herstellen. Das Gefühl haben fünf Jahre. Das ist einer, der sich einmal nicht impfen lassen hat. Feiern den jetzt dafür. Wird nicht passieren. Wenn alle anderen tot sind, spielt es eh keine Rolle mehr. Dann kann er sagen, oh, die 97 Millionen Leute, die da gestorben sind, alle, weil sie geimpft waren. Und wir sichern jetzt daheim mit dem Corona, können uns nicht mehr werden. Über was rede ich eigentlich da jetzt?
Das frage ich mich auch. Ich will einfach noch sagen, natürlich könnte man etwas über, wenn man geimpft wird. Im Zürcher Hauptbahnhof haben sie zum Beispiel Berliner verteilt für die Leute, die in der Impfwoche noch gegangen sind. Was ich eine Frechheit finde, als jemand, der Berliner sehr gerne hat und sich brav schon im Juli hat impfen lassen. Mir hat niemand einen Berliner gegeben, dabei wären bei mir sehr gut aufgehoben gewesen. Also vielleicht.
Ja.
Einfach so als Input für den Booster, wenn der irgendwann verfügbar ist, ich nehme einen Berliner. Oder ein Stück Riesenwein wäre auch okay. Aber einfach, ja.
Booster habe ich schon lange, habe auch nichts gekriegt dafür. Aber wenn ich etwas wette, wäre es ein Petz-Dispenser zum Beispiel.
Oh,
und zwar als
gibt's die noch?
Die gibt es noch.
Ah, lässig.
Zweite Petz-Dispenser hätte ich gern.
Okay, das ist an mir in meiner Jugend ein bisschen vorbei, das Petz-Ding. Aber...
Gut.
So, jeder so wie er will.
Apropos Tweety.
Oh, ja. Weibo ist das chinesische Twitter.
Genau.
Und auf Weibo hat sich die chinesische Tennis-Profispielerin Shuai Peng vor mittlerweile 3 Wochen geäussert. Wir fassen den Fall ganz kurz zusammen. Sie hat der ehemalige Vizepräsident von der Republik China, von der Volksrepublik China, bezichtigt sie, zum Sex gezwungen zu haben. Eine relativ lange Post, die dann aber nur, ja, was sind es, rund 20 Minuten, wenn man diesen Schilderungen darf glauben, überhaupt online war, nachher verschwunden war und verschwunden ist nachher eine Frau Peng. Und seither nicht mehr wirklich wieder auftaucht. Also, man kann davon ausgehen, dass die chinesischen Behörden da relativ zügig eingegriffen haben. Das ist in China jetzt auch nicht völlig unüblich, dass man Leute, die sich gegen die Partei stellen, zum Beispiel, mal kassiert und wegsperrt, irgendwo in eine Art Arrest versetzt. Ja, du lachst, aber es ist
ja
so.
Eine Art Arrest, ja.
Und nachher,
Arrest,
was nachher passiert ist, hat man können sehen, erstaunlicherweise eigentlich, dass plötzlich die Sportwelt irgendwie verwacht ist und gefragt hat, wo die Frau Peng eigentlich ist. Und die Frage ist noch nicht so abschließend geklärt. Am Wochenende hat sich nach einem Kurioses zugetragen. Dann sind zuerst, ist eine sehr, sehr ungeschickte
Mitteilung.
Ja, also völlig, völlig amateurhaft. Also vom chinesischen Staatsfernsehen verbreitet die Mitteilung, dass der Shuai Peng gut ging. Man hat aber irgendwie noch den Cursor stehen, offenbar irgendwie, bevor man es abgeschickt hat. Also offensichtlich angerotzt. Ähnliches nachher mit Fotos und Videoaufnahmen. Die auftaucht sind, die sie angeblich in Freiheit zeigen sollen. Und jetzt zuletzt, und über das müssen wir vielleicht schon noch schnell reden, hat das Internationale Olympische Komitee auch noch sich zum Player gemacht in dieser Sache, nachdem man lang geschwiegen hat und durch Thomas Bach, also durch seinen Präsidenten, höchst Olympionik, einen Videocall, ihn hat man einen Videocall machen mit Frau Peng und jemandem von der Athletenkommission vom IOC und logischerweise noch chinesischen Offiziellen. Und dort hat sie offenbar auch noch einmal gesagt, es ging ihr gut. Und das IOC war nachher beruhigt gewesen. Bist du auch beruhigt?
Also irgendjemand hat gesagt, es ging ihr gut. Also ob das wirklich Peng Shui ist, das weiß man nicht. Das kann sein, aber aufgrund vom Verhalten, also geschrieben hat sie die Mitteilung sicher nicht selber. Und wenn, dann quasi diktiert, so muss es sein. Das ist mein Eindruck. Also, dass die unterstaatliche Kontrolle ist vollkommen klar. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Logisch, was daraus passiert jetzt? Also, offensichtlich hat China, wo eigentlich auch mal ein PR-Berater würde gut tun.
Einen.
Darauf reagiert, auf den öffentlichen Druck. Aber erst, was gemerkt haben, dass die Athleten sich anfangen zu wehren, oder? Und die wissen auch, die Athleten sind die, die eigentlich Macht haben, wenn es um Olympia geht. Die greisen Funktionäre, die
haben wir im Griff.
Die wissen eigentlich, dass die Athleten nicht auf Olympia verzichten. Das ist ihr eigentlich Machthebel, den sie haben. Sonst haben sie keinen. Die Athleten könnten die von einem Tag auf den anderen schachmatt setzen und sagen, gehen wir nicht mehr. Fertig. Nur darf man die Verantwortung nicht auf die Athleten abschieben.
Nein, dürfen wir tatsächlich.
Aber die Funktionäre sind natürlich, also nicht beängstigend, aber in einer lächerlichen Art und Weise feig und schwach, was der Bach da ablässt. Weil er selber auch weiss, hat überhaupt kein Druckmittel gegen die Chinesen. Einzelne Nationen können sich gegen die nicht wehren, sonst werden sie wirtschaftlich ruiniert. Von dem her ein schwieriges Thema, aber man zeigt einmal, wie wenig konsequent dass die Sportwelt auch ist. Ich vermisse noch die Stimme von Roger Federer. Wieso sagt der nichts?
Er hat jetzt etwas gesagt, am Wochenende. Hat er dann
etwas Richtiges, wo richtig Gewicht und Gewalt mitbringt, dass da andere mitziehen nachher und eine Bewegung entsteht und man sagt, so nicht. Das wäre eigentlich wünschenswert.
Er ist nicht unbedingt jetzt der, der vorausgegangen ist. Vorausgegangen ist, und das ist erstaunlich, die Frauentour, also die WTA, Women's genau. Tennis Association. Der Herr Simon ist dort der CEO, Steve Simon, der sich jetzt in den letzten Wochen, kann man mittlerweile sagen, ziemlich Profil verschafft hat, indem ziemlich klar angesagt hat, dass man dieser Sache nicht traut, so wie sie läuft, und dass man auch bereit ist, Konsequenzen zu tragen. Nämlich, wenn man sagt, wir kommen nicht mehr auf China. Und man verzichtet auch tatsächlich auf hunderte von Millionen Franken oder Dollar. Und das ist am Schluss, ist es die richtige Entscheidung. Und das, klar kann sich das eine Tour wie die WTA eher noch leisten, die tendenziell in Europa und in Nordamerika einen relativ guten Stand hat, klar. Aber China, Asien, der asiatische Raum generell, heisst es dann immer, kommender Markt, muss man unbedingt annehmen. Man hat es bei der NBA gesehen vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren, wo der Daryl Morey, der damals noch bei den Houston Rockets General Manager war, sich mit dieser Protestbewegung in Hongkong solidarisiert hat und dann mächtig aufs Dach bekommen hat. Der NBA hat sich entschuldigt.
Was ist passiert dort damals? Sie haben, die Chinesen haben gesagt, wir übertragen kein NBA-Spiel mehr. Und reflexartig hat man sich in Staub geworfen von den Chinesen.
Und das kann man natürlich machen. Also offensichtlich, ja, es hindert einem niemand dran. Es ist einfach die Frage, ob das dann mittelfristig die wirklich geschützte Idee ist. Also man schaut, dass der Geldfluss bleibt bestehen. Vielleicht ist jetzt, also wenn man optimistisch will sein, dann ist jetzt die WTA-Reaktion möglicherweise auch Ausdruck so ein bisschen von einem neuen Selbstbewusstsein. Also ich meine, die US-Regierung, Joe Biden, hat relativ deutliche Worte gefunden gegenüber China zuletzt. Also man steht ja im Moment sich nicht so nahe. Eventuell gibt es da durch das auch den Mut im Sportbereich etwas zu tun. Vielleicht würde ein NBA heute auch anders handeln, ich weiss es nicht. Ist die Hoffnung stirbt diesbezüglich zuletzt.
Wieso wird eigentlich nicht einmal ein alternatives Olympisches Komitee gegründet?
Weiss
wo
nicht.
Von Athleten regiert wird, wo man strikte Regeln aufstellt, wo es nicht um den Profit geht, wo man nur dort hingeht, wo schon
ja, ist sicher ein NGO eigentlich.
Wo man ist zum Beispiel, wo alle Athleten dahinter stehen können, wo es keine greise Funktionäre gibt, die jahrzehntelang auf ihren Sessel kleben. Wieso nicht? Also frage mich jetzt, das könnten die Athleten machen von heute auf morgen, kein Problem. Die würden sagen, Peking, kann Peking sein, dort gehen wir nicht her. Wir gründen eine Konkurrenzveranstaltung und gehen wohin, weiss gar nicht wohin, weil es überall irgendetwas gibt. Aber man würde sicher einen Ort finden, dann müssen wir das halt redimensionieren und sagen, wir gehen zum Beispiel in die Schweiz, wo ziemlich neutral ist.
Die IOC ist einfach schon da, ist eigentlich schon besetzt.
Ja gut, aber die Schweiz würde dann einfach unabhängig von dem IOC, am alternativen IOC, die Spiele ausrichten, und zwar in ganz beschränktem Rahmen, auf Pisten, die es schon gibt, Bobbahn, Samurit, wo organisch wächst, nämlich mit der Temperatur zum Beispiel und so weiter. Ich weiss, ich bin ein Sozialromantiker, aber die Idee, dass man das IOC einfach aushebelt mit einem einfachen Handgriff, nämlich sagt, nein, machen wir nicht mehr mit, wir können mit China verhandeln, solange wir wollen, wir können einfach nicht.
Das finde ich irgendwie noch lustig. In der Theorie eine charmante Idee. Ja. Ist, wenn man sich überlegt, wie viele Sportler an Verbänden dranhängen, gerade die nicht immer in einem grossen Mannschaftssport tätig sind, wo die Verbände nachher wieder in einem Dachverband angehören, wo sich wiederum im IOC
und das Lustigste daran, der Sportler verdienen nicht einmal etwas mit einem Olympia. Also gewisse Prämien gibt es, aber im Vergleich zu einem Grand Slam-Sieg oder einem grossen Turnier verdienen sie eigentlich nichts. Der grosse Reibach machen auch die Verbände, oder?
Im Tennis, dort hast du natürlich eine gewisse Unabhängigkeit. Jetzt gerade ist es ein bisschen blöd, dass Winter-Olympia kein Tennis hat. Sonst, ich glaube, Tennisspieler hat jetzt nicht das Problem zum Boykott, weil einfach finanziell im Vergleich zum Rest von der Tour Olympia nicht so ein Faktor ist für einen Leichtathlet oder irgendeinen Kanut oder jetzt im Winter eben eine Rodlerin oder eine Skeletonfahrerin ist es halt einfach das Ding innerhalb von 4 Jahren. Aber das haben wir ja an dieser Stelle auch schon besprochen. Wir werden zu lang, wir müssen schleunigst in Endspurt.
Schnell in Endspurt, genau.
Endspurt.
Machen wir mit dem... jetzt muss ich mich auch in den Staub werfen. Zürich lässt sie, da haben wir gewettet letzte Woche, also gewettet, wir haben getippt, wer gewinnt. Dein Tipp war 1-0 für Zürich, ich habe gesagt 3-1 für Zürich. Nein, Zürich hat gewonnen, 1-0, du hast 100%ig recht gehabt. Ein Punkt für den Sieg, ein Punkt für das richtige Resultat, gibt 2 Punkte für dich. Nun aber am Wochenende, am Sonntag, FCZ gegen IB, Spitzenkampf. Tabellenführer gegen Meister, Zürich 3-1. Ich bleibe bei 3-1. Irgendwann gibt es 3-1 und dann gewinne ich 2 Punkte.
Okay, da bin ich aber gespannt. Flügel gestutzt, der Lewis Hamilton rückt dem Herrn Verstappen langsam auf die Pelle. Das letzte die Wüste von Katar, apropos sympathische Ausrichter von sportlichen Grossanlässen. Es wird so richtig heiss.
Die ja, und das bessert jetzt sympathischer, wird es nämlich nicht mehr. Nächstes Mal Saudi-Arabien. Aber das Gute ist, mir ist völlig egal, wer gewinnt. Wer auch gewinnt. Lewis Hamilton verteidigt seinen Titel unter der Prämisse von diesen Ereignissen jetzt in dem WM-Jahr, wo immer alles spannend war. Würde mir das passen? Neue Weltmeister Verstappen würde mir auch passen. Also Win-Win für alle, was im Sport nicht gut ist. Das fühlt sich an wie das Feldbürsten. Irgendwie Win-Win, es muss immer jemand verlieren. Ich als Zuschauer gewinne bei dieser Formel-1-Saison.
Deine Schwester küssen, sagt der Amerikaner.
Ja. Habe ich auch nicht.
Das sollte man nicht machen. Okay. Ich hätte 2, aber gut. Ich lasse es gleich bleiben.
Ja.
Gell. Ist in Ordnung. Ja, wäre für mich in Ordnung.
Simon Ammann springt immer noch und dann noch mit Schnauz. Habe ich, man sieht bei ihm eigenartig aus, nicht sehr vorteilhaft. Ist mir aber auch gleich, weil ich was sage.
Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich habe Freude.
Sagst du?
Ich habe Freude. Ich finde, es hat noch mehr. Er ist jetzt ein älterer Herr mittlerweile. In dem Skisprung-Zirkus, ich finde, es sollten noch so zwirbeln, wie so ein Bürgerkriegsgeneral, damit die jungen Skispringer das Gefühl haben, früher hätten wir das wirklich so getragen. Ich glaube, da kommt der Erfolg von allein. Apropos Erfolg, der HCD, der surft im Moment auf einer Erfolgswelle, hat einen guten Lauf. Am Samstag geht es gegen ZSC, das ist so ein bisschen im Moment das Kryptonit von Christian Wohlwend, hat noch nie mit dem HCD gegen Zürich gewonnen. Ist es am Wochenende soweit?
Ich glaube nicht. Obwohl sie mal Tabellenführer gewesen sind, zwischendurch haben sie 2 Matches verloren gegen Aschua und gegen Fribourg. Ich glaube, was man recht ist, das letzte 2-0 verloren. Der HCD braucht auch irgendwie ein bisschen eine Mini-Krise, um sich wieder erholen. Und gegen Zürich denkbar ungünstig, glaube ich jetzt. Könnte sein, dass es eine Gegenreaktion gibt, glaube ich aber eigentlich nicht. Gegen Zürich müsste es wahrscheinlich nochmal eine Niederlage absetzen. Mit dem Sieg, also das Krypto nicht bleibt noch bestehen, das ist für mich irgendwie auch lustig.
Nein, ich glaube jetzt
die letzte Bastion.
Das neue Davoser Selbstbewusstsein. Man hat eigentlich recht viel zusammengesetzt jetzt, auch wenn man sich möglicherweise ein bisschen Überwert verkauft hat in den letzten Wochen. Aber man ist defensiv stärker geworden. Man hat im Goal mit dem Restli mal eine sehr gute Lösung gefunden, meistens. Und es ist höchste Zeit. Also schon nur das Gesetz von der Serie müsste eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt so weit ist. Weißt du, für was ist es jetzt echt Zeit?
Zum Aufhören.
Ja, dringend.
Dringend.
Wir wünschen eine gute Woche. Wir wollen keine Klagen hören. Und wenn auch irgendjemand, was für uns entgegennimmt, dann tut das dann filtern und uns in sozialverträglichen Portionen.
www.hugifsen.
Kenne ich nicht, aber
tönt gut. Fortsetzung.
www.woistdebus.ch.
Der Sticker-Aufkleber aus Amerika. Dial 1-800. Eat shit und so weiter.
Ja gut, dann würde ich sagen, bewertet uns doch positiv. Abonniert uns.
Danke.
Wiederhören wir.